Vielen Dank, Lobpreisteam. Ich finde es so stark, wie die Liedtexte einfach schon wieder so wunderbar gepasst haben zur Aussage der Predigt, wie das alles einfach so gut zusammenpasst. Genau, Gabi hat es gesagt, wir sind immer noch in der Predigtreihe, wenn Gott dir eine Frage stellt. Wir haben viele Fragen an Gott, aber auch er stellt uns Fragen. Wir haben schon viele Fragen gehört und heute das Thema Folie 2, wer hat mich berührt? Wir steigen direkt ohne Umschweife ins Thema ein und lesen den Text gemeinsam, der da steht in Markus 5, 21 bis 36, Folie 3, geht's los. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm und lege ihr deine Hände auf, mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. Nächste Folie. In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun, sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, dann werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Nächste Folie. Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Nun geh in Frieden, du bist geheilt. Während Jesus noch mit ihr sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot, du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Jesus fuhr wieder zurück über den See Genezareth und wahrscheinlich ging er so bei Kapernaum an Land. Und sofort, wo er da aus dem Boot aussteigt, ist er direkt umringt von einer großen Menschenmenge. Zu diesem Zeitpunkt hatten schon viele Menschen von Jesus gehört und es hatte sich herumgesprochen, was Jesus alles tun konnte. Sie sagten sich, Jesus, der predigt mit Vollmacht, nicht so langweilig wie die Schriftgelehrten, der erzählt immer so spannende Geschichten. Und Jesus, er kann die Kranke heilen. Und wenn da Jesus ist, dann gibt es mit Sicherheit irgendwas Spannendes zu sehen, irgendwas Spannendes zu erleben. Und deswegen strömten sie da alle hin. Und so auch ein Aspekt vielleicht noch. Viele Menschen hatten natürlich auch ihre eigenen Sorgen und Nöte. Sie hatten Krankheit und andere Schwierigkeiten. Und sicherlich waren auch einige in der Menge dabei, die nicht nur irgendwie was sehen wollten, sondern die selber auch die Hoffnung hatten, vielleicht kann Jesus mir helfen. Vielleicht kann er mir in meiner Not begegnen. Und so auch Jairus, der Vorsteher der örtlichen Synagoge, also der Vorsteher der Synagoge, das war so etwas wie ein Gemeindeleiter. Der war zuständig für die Gestaltung der Gottesdienste, aber auch genauso für die Instandhaltung des Gebäudes, also hatte ziemlich viele Aufgaben. Und eine Sache war nicht unproblematisch, nämlich die Synagogenvorsteher, die standen im engen Kontakt auch mit den Pharisäern. Und wir wissen, dass die Pharisäer auf Jesus nicht gut zu sprechen waren. Ein paar Ausnahmen gab es, ein paar wenige, die ihm dann auch nachgefolgt sind. Aber viele waren nicht gut auf Jesus zu sprechen. Und dass Jairus jetzt öffentlich vor einer großen Menschenmenge, heißt es, dass er öffentlich vor Jesus niederfällt, heißt es hier. Er fiel Jesus vor die Füße und er bat ihn inständig. Also das, was er hier riskiert hat, das war sehr gewagt. Er hat es öffentlich gemacht, sein sich an Jesus wenden voller Verzweiflung. Es hätte passieren können, dass er bei den Pharisäern in Ungnade fällt, mit allen möglichen Konsequenzen, die das bedeutet hätten, weil die Pharisäer, das waren halt diejenigen, die halt auch auf die Synagogenvorsteher und auf die Synagogen einfach auch großen Einfluss und Macht hatten. Aber die Gnade Jesu war ihm wichtiger. Und für sein Töchterlein war er bereit, alles zu investieren. Die Elberfelder Übersetzung, die schreibt hier, sein Töchterlein. Und das gefällt mir. Das klingt so liebevoll, das drückt so Beziehung aus. Sein Töchterlein, die lag ihm wirklich am Herzen. Da war eine Verbundenheit da. Und für sie riskierte er alles, denn sie liegt im Sterben. Und er sagt voller Verzweiflung, bitte Jesus, komm in mein Haus, leg ihr die Hände auf, bete für sie, damit sie am Leben bleibt. Und es ist interessant, was wir hier lesen, weil offensichtlich hatte er den Glauben, dass Jesus vor Ort sein müsste, um diese Heilung vollbringen zu können. Es kann sein, dass er einfach daran gewöhnt war, so zu denken und nie wirklich darüber nachgedacht hatte, dass eine Person auch auf irgendeine andere Art und Weise geheilt werden könnte. Und ich finde das so spannend, weil Jesus auf ihn und auf seinen Glauben eingeht. Folie 6, wir kennen dieses Beispiel von dem römischen Hauptmann. Der römische Hauptmann, er sagt zu Jesus, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und Jesus, er war tief beeindruckt von seinem Glauben und er sagt ihm, dir geschehe, wie du geglaubt hast und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Ganz interessant, der römische Hauptmann war überzeugt davon, du musst mein Haus nicht betreten, denn auch ich befehlige Männer, ich sage komm und er kommt, ich sage geh und er geht. Und wenn du von hier aus sagst, er sei geheilt, dann wird es geschehen. Und Jesus, er lobt seinen Glauben und er geht auf seinen Glauben ein. Und genau so, wie er es geglaubt hat, ist es ihm geschehen. Und hier ganz anders, eine ganz andere Situation. Jairus war überzeugt davon, Jesus, du musst zu mir kommen, du musst deine Hände auflegen. Und Jesus, auch er sagt nicht, du, ich spare mir den Weg, ich kann das jetzt von hier aus machen. Nein, auch Jesus geht auf seinen Glauben ein, auf das, wie er es geglaubt hat. Und was ich auch sehr bezeichnend finde, hier verlangt Jesus nicht, dass Jairus denselben Glauben zeigt, den der Hauptmann hatte. Jesus erbittet uns, ihm den Glauben zu geben, den wir haben. Du musst nicht den Glauben eines anderen aufbringen. Jesus bittet dich, ihm den Glauben zu geben, den du hast. Und daraus möchte er was machen. Darauf möchte er reagieren. Und wir sehen schon, im gesamten Text geht es um den Glauben. Den Glauben, den wir aufbringen können und wie Jesus darauf reagiert und was Jesus daraus macht. Und das sehen wir jetzt auch im nächsten Abschnitt. Folie 4 nochmal. In der Menge war diese Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt, und sie war bei vielen Ärzten, heißt es hier, und niemand konnte ihr helfen. Ihr gesamtes Geld hat sie ausgegeben für die Ärzte und es ist dadurch nicht besser, sondern noch schlimmer geworden. Es ist gut, dass wir Ärzte haben. Es ist gut, dass wir Medikamente haben. Es ist gut, dass wir ein Gesundheitssystem haben, was in vielen Punkten naja, auch seine eigenen Krankheiten hat. Aber es ist gut, dass es das gibt. Aber hier heißt es, die Ärzte haben es nur schlimmer gemacht. Es gab also keine menschlich machbaren Lösungen mehr. Menschlich gesehen war diese Frau wirklich am Ende. Und sie war völlig alleine mit ihrer Not. Ja? Wir sind oft oder manchmal in Situationen, da fühlen wir uns allein gelassen mit unserer Not, oder? Wir haben eine Not, wir haben etwas, was uns bis hin zur Verzweiflung bringt und wir fühlen uns völlig allein gelassen mit dieser Not. Wir wissen, wie sich das anfühlt. Manchmal kann es sich wirklich so anfühlen. Aber diese Frau, sie war wirklich allein mit ihrer Not. Denn aufgrund ihrer Blutungen musste sie absolut isoliert leben. Aufgrund, Jetzt stimmt's wieder. Ich dachte, irgendwas kann nicht stimmen. Aufgrund ihrer Blutung musste sie isoliert leben. Genau. Sie wurde von der Gesellschaft geächtet und ausgeschlossen, zum Beispiel von öffentlichen Plätzen. Sie durfte zum Beispiel keinen Gottesdienst besuchen. Und der Ursprung dieser Reinheitsgebote, die sind im Alten Testament. Als Gott seinem Volk Anweisungen gab, mit dem Ziel, um das Volk eigentlich vor Krankheiten zu bewahren. So durfte man manche Tiere nicht essen, zum Beispiel Tiere, die Aasfresser waren, durfte man nicht verspeisen, weil die eben sehr hohes Risiko hatten, dass sie Krankheiten übertragen haben. Man durfte keine Tierkadaver oder Leichen berühren, ohne dass man sie danach dann gewaschen hat und so weiter. Und den Sinn dahinter, den ursprünglichen Sinn dieser Reinheitsgebote, ich glaube, den können wir bis heute verstehen und nachvollziehen. Wir wissen heute immer noch, oder wir wissen, dass Blut, Speichel und so weiter Krankheiten übertragen, dass dadurch Krankheiten übertragen werden können. Aber die gut gemeinten Reinheitsgebote Gottes eskalierten schnell durch menschliche Gebote und durch mangelndes medizinisches Wissen dieser Zeit. Okay, wir wissen heute, dass Menstruationsblut an sich nichts Unreines enthält. Jetzt mal vorausgesetzt, die Frau hätte jetzt keinen, weil wäre jetzt nicht HIV-positiv oder hätte was anderes, was dadurch übertragen hätte werden können. Aber damals war es so, dass eine Frau, die ihre Blutungen hatte, dass sie in dieser Zeit als unrein galt und das sogar bis zu ganze 7 Tage danach. Und diese Frau, die wurde häuslich abgesondert, weil niemand anderes sie berühren durfte. Wenn die Frau, wenn du dich in dieser Zeit auf einen Stuhl gesetzt hättest oder auf eine Decke, wo vorher die Frau saß, dann wärst du auch als unrein gegolten, hättest diese ganzen Reinheitsriten durchfolgen müssen, damit das dann wieder verschwindet. Und es war eben in dieser Zeit der Periode. Aber das Problem dieser Frau war, dass sie eben nicht nur zu dieser Zeit blutete, sondern dass ihre Blutungen ständig da waren, dass das nie aufgehört hat. Das bedeutet, diese Zeit der Absonderung war für sie ein Dauerzustand geworden. Und jetzt hört sie aber plötzlich von Jesus. Es gibt jemand, ein Rabbi, der Menschen gesund machen kann. Es gibt jemand, der betet und Blinde können wieder sehen und Lahme können wieder gehen. Und wenn das wirklich stimmt, dass er Menschen berührt und sie werden gesund, dann vielleicht auch mich. Dann vielleicht auch mich. Und nach jahrelanger Resignation, Verzweiflung, Enttäuschung, so vieles, was sie durchgemacht hat, kommt auf einmal wieder Hoffnung in ihr auf. Vielleicht gibt es doch noch eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance. Wir lesen hier, sie hat schon so viel ausprobiert. Sie hat alles schon investiert, was sie investieren konnte. Es gab keine Möglichkeit mehr. Es gab keine Chance mehr. Aber vielleicht jetzt ja doch. Und Hoffnung entsteht. Und sie sagt sich, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren könnte, wenn ich doch nur, das reicht sicherlich aus, dann werde ich gesund. Und ich finde es so spannend, warum wollte sie jetzt eigentlich nur den Saum des Gewandes berühren? Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Auslegungen. Und ich möchte mal auf drei für mich Hauptaspekte eingehen. Man könnte noch vieles anführen, aber ich, so wie ich es erarbeitet habe, sind diese drei Aspekte die Hauptaspekte. Wenn ihr noch andere kennt, dann dürft ihr gerne nachher kommen. Wir tauschen uns darüber aus. Aber das sind meine drei Aspekte, die ich betrachten möchte mit euch. Folie 7. In ihrer Situation konnte sie Jesus nicht öffentlich um Heilung bitten. Wir wissen, es gibt diese Stelle vom blinden Bartimäus, und als der blinde Bartimäus hört, Jesus, er kommt in meine Stadt, Jesus, er kommt vorbei, genau in meiner Straße, was tut er? Er fängt an zu schreien und zu rufen, Jesus, erbarme dich meiner. Er setzt alles daran, dass er irgendwie die Aufmerksamkeit von Jesus bekommt. Jesus, erbarme dich meiner. Hauptsache, der bemerkt mich und er läuft nicht vorbei und er kommt zu mir und er heilt mich. Und bei dieser Frau war es genau umgekehrt. Aufgrund ihrer Unreinheit durfte sie gar nicht hier sein. Sie durfte gar nicht da sein bei so einer großen Menschenmenge, weil alle, die sie berührt hätten, wären unrein geworden. Es wäre ja furchtbar gewesen nach den Gesetzen damals. Das heißt, sie wollte unbedingt das Gegenteil von Bartimäus. Sie wollte kein Aufsehen erregen. Und sie dachte, vielleicht in diesem Gedränge heimlich das Gewand berühren, das kriegt bestimmt keiner mit. Ich gehe hin, ich berühre das schnell und bin auch wieder weg. Heimlich, kein Aufsehen erregen. Es bekommt sicher niemand mit, aber es kam anders. Dann der zweite Aspekt. Der zweite Aspekt könnte mit einer Art von Aberglauben zu tun gehabt haben. Jeder fromme Jude trug damals ein Obergewand mit 4 Quasten. Also die Luther-Übersetzung sagt hier den Saum des Gewandes berühren. Es gibt Übersetzungen oder auch im Urtext steht da nicht Saum, sondern es steht da Quasten. Wir sehen das hier an dem Bild sehr schön, wie das ausgesehen hat. Das ist aus der Fernsehserie Chosen. Da haben die das hier aufgegriffen und wie ich finde wunderbar dargestellt. Jeder Jude hatte ein Obergewand mit diesen Quasten, um dadurch verschiedene Gebote Gottes zu erfüllen. Und diese sollten anderen signalisieren und dem Träger selbst daran erinnern, dass er zum auserwählten Volk Gottes gehörte. Also diese Quasten waren sozusagen ein Zeichen der Heiligkeit. Und deshalb wollte sie die unbedingt berühren. Ein Zeichen der Heiligkeit. Ich möchte diese Quasten berühren. Folie 8, wir lesen später, das ist auch, springen wir kurz zu Folie 8, wir lesen das später, also Markus 6, später, ja, also nach dieser Begebenheit, in dem Fall ist es chronologisch aufgebaut, oder auch in Matthäus 14, Vers 36 lesen wir, wir können sie lesen, überall, wo er hinkam, in Dörfern, Städten und draußen auf den Gehöften, brachten sie die Kranken auf die Marktplätze und baten ihn, die Kranken baten ihn, auch nur den Saum seiner Kleidung berühren zu dürfen, und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Genau, so stimmt's. Also, man könnte jetzt sagen, vielleicht haben da die alle den ähnlichen Aberglauben gehabt. Aber vielleicht hat sich das mit der Frau die Heilung auch rumgesprochen und sie sind zu Nachahmer geworden und sie wurden ermutigt durch den Glauben dieser Frau. Auf jeden Fall haben das mehrere gemacht. Wir kennen diese Stelle von der Frau, die ist bekannt, aber hier machen es alle und alle werden gesund. Ja? Okay, nochmal zurück, Folie davor. Dritter Aspekt. Das hat wieder mit dem Verständnis von rein und unrein zu tun. Ihr merkt schon, heute geht es ziemlich viel um diesen Aspekt. Der ist wirklich wichtig in dieser Begebenheit. Sie wollte Jesus nicht berühren, weil sie nicht wollte, dass Jesus verunreinigt wird. Also hat sie sich gesagt, nur den Saum, so wenig wie möglich von ihm berühren, damit mir keiner sagen kann, du hast diesen heiligen Mann Gottes verunreinigt. So wenig wie möglich, nur den Saum, so wenig Kontakt wie irgendwie möglich. Damals glaubte man, dass Unreinheit von dem einen auf den anderen überspringen konnte. Und auch da ist der Ursprung eigentlich natürlich nachvollziehbar und logisch. Bei sowas wie Aussatz stimmte das ja. Wenn dich ein Aussätziger berührt hat, dann konnte das passieren, dass die Krankheit auf dich überspringt. Aber auch das escalated quickly, wie man so schön sagt. Also auch das hat dann so viele Formen angenommen, denn sie dachten, jegliche Form von Unreinheit kann überspringen. Also auch zum Beispiel Sünde. Wenn ich einen sündigen Menschen berühre, dann springt die Sünde auf mich über. Deswegen war das für die Pharisäer so schlimm, dass Jesus Kontakt hatte mit Zöllnern oder mit Prostituierten. Deshalb, damals vor kurzem habe ich darüber gepredigt, sagte Petrus zu Jesus, ich bin unwürdig, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin unwürdig, geh weg von mir. Das hat sicherlich auch diesen Glauben zugrunde gehabt, ich will dich nicht berühren. Er wollte nicht den heiligen Mann Gottes verunreinigen durch seine Sünde. Und wir wissen es, beim Gleichnis vom barmherzigen Samariter geht der Priester und der Levit an dem verletzten Mann vorbei, weil sie mussten ja rein im Tempel erscheinen, um ihren Dienst zu tun. Kommen wir gleich noch mal kurz darauf zurück, aber jetzt erst mal zurück zu dieser Frau. Jedenfalls setzt sie alles daran, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht sind ja auch mehrere Aspekte, vielleicht kommt da ja auch vieles zusammen, aber jedenfalls setzt sie alles daran, diesen Saum zu berühren, die Quasten zu berühren, nur einen Zaum, nur einen Faden, nur eine Quaste irgendwie berühren, und sie kämpft sich durch die dichte Menschenmenge hindurch, getrieben von Hoffnung, getrieben von Hoffnung. Nur ein Faden, nur den Saum, nur ein Stück, das muss doch ausreichen, das muss doch ausreichen. Und wir wissen jetzt in dieser Situation, Jesus war nicht dabei, so wie ich jetzt, sich hinzustellen und eine längere Predigt zu halten, sodass sie genügend Zeit gehabt hätte, so Stück für Stück sich anzuschleichen. Sondern er war dabei mit Jairus zum Töchterlein. Er war in Eile, er war in Hektik. Und vielleicht hat sie gedacht, das könnte meine einzige Chance sein. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Und sie setzt alles auf eine Karte. Sie riskiert alles, entdeckt zu werden, verurteilt zu werden. Und alles Mögliche, was auf sie hätte zukommen können, wenn die Obrigkeit sie entdeckt hätte, dass sie da hier die ganzen Leute berührt. Also diese Frau ging sprichwörtlich wirklich all in. Die hat alles riskiert. Sie hat alles auf eine Karte gesetzt. Und diese Hartnäckigkeit dieser Frau beeindruckt mich. Und ich möchte sie mir persönlich zum Vorbild nehmen. Gabi hat es so schön gesagt, das passt auch zu diesem Lied. Aus der Asche, und das war wirklich Asche bei ihr, nach dem, was sie erlebt hat. 12 Jahre lang. Und mit jedem Jahr, stelle ich mir so vor, ist ein Stück ihrer Hoffnung verschwunden. Da war ja wirklich nur noch Asche. Und jetzt aus der Asche wieder Hoffnung. Wieder Hoffnung. Und sie kämpft sich durch die Menge durch. Sie kämpft sich durch die Menge durch. Und es gibt auch in unserem Glaubensleben, es gibt diese Zeiten des Kampfes. Wir haben vor, ich weiß gar nicht wann, auf einer letzten Gottesdienste, da war ganz stark der Heilige Geist da, der sagt, du musst jetzt, heute ist es nicht dran zu schreien, sondern heute ist es dran, vor Gott einfach still zu werden, in der Ruhe zu ihm zu kommen und auf ihn zu hören. Das kann Zeiten geben, wo das so ist, wo er sagt, hör auf zu schreien, werd still vor mir und hör doch mal, was ich dir sagen möchte. Aber es gibt auch diese Zeiten des Kampfes. Es gibt diese Zeiten, wo wir uns durchkämpfen. Und da ist die Frage, was steht uns im Weg manchmal, um in die Gegenwart Gottes zu kommen? Was tun wir, um die Distanz von Jesus und uns zu verringern? Wie viel Leidenschaft hat unser Glaube? Was investieren wir? Hat unser Glaube noch diese Leidenschaft oder ist er erkaltet? Und auch wenn du heute Morgen merkst, eigentlich, es war schon heißer. eigentlich ist es kalt geworden, dann sagt Jesus, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ein Funke genügt. Ein Funke Jesus genügt, damit wieder ein Feuer entstehen kann. Aber auch da ist wichtig, ihm es hinzulegen, zu sagen, du siehst mich, du kennst mich, du weißt doch, wie es in mir aussieht. Ich lege es dir hin, ich gebe es dir, ich gebe dir auch meine Asche. Und komm du und entzünde neu. Wie der Hauptmann gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also eigentlich sagt er, ich möchte so gern glauben, aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich ehrlich bin, ich kann es kaum glauben. Hilf meinem Unglauben. Es gibt Prediger und Aussagen, die sagen, das ist blöd zu sagen, hilf meinem Unglauben. Ich finde, es ist ehrlich. Und wieder Thomas, der gesagt hat, ich kann es nicht glauben, der so schlecht dabei wegkommt, der Zweifler. Und auch ich fand es wieder gut. Ich finde es wieder gut, weil er ist ehrlich. Und ich glaube, es beginnt damit, dass wir ehrlich sind vor Gott. Dass wir sagen, so sieht's in mir aus. Schau in mein Herz, ich gebe es dir. Ich gebe den Glauben, den ich habe, das Wenige. Vielleicht bist du heute Morgen auch ein Glaubensheld. Dann stärke deine Brüder und deine Schwestern. Und wenn nicht, dann gib ihm das, was du hast. Und der leidenschaftliche Glaube dieser Frau, er wird belohnt. Sie schafft es tatsächlich, den Saum zu berühren, die Quasten zu berühren. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Und dieses wunderbare Wunder, was hier geschieht, das war in mehrerer Hinsicht ein Wunder. Natürlich offensichtlich für die Frau, aber nicht nur für die Frau selbst, sondern Jesus, er durchbricht hier sämtliche Vorstellungen und Regeln zum Thema Rein und Unreinheit. Sämtliche Vorstellungen. Ich finde es so stark. Die Menschen hatten Angst, dass Unreinheit überspringt. Ich könnte mich verunreinigen. Aber Jesus, er wird nicht durch die Berührung dieser Frau unrein. Und das wäre auch nicht passiert, wenn sie ihn komplett umarmt hätte. Jesus, er wird nicht durch die Berührung dieser Frau unrein, sondern sie wird rein durch ihn. Und das finde ich so, also für mich ist das eine Gänse, ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, das ist für mich so ein Gänsehautmoment, ja. Ich finde es so krass, so erstaunlich und auch so göttlich übernatürlich. Jesus, er berührt unreine Menschen und dadurch wird aber Jesus eben nicht unrein, wie gesellschaftlich damals erwartet, sondern der Unreine wird rein durch Jesus. Niemand kann Jesus verunreinigen, weder durch körperliche Dinge, noch durch Sünde. Aber jeder kann durch Jesus rein werden. Jeder kann durch Jesus rein werden. Egal, was es ist. So, jetzt letzter Abschnitt. Folie 5. Ich freue mich, die Zeit ist gut. Also, genau. Nicht nur die Frau spürte, dass sie geheilt war, sondern auch Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Und er wandte sich um und jetzt stellte unsere Frage, wer hat meine Kleider berührt? Also andere Übersetzungen, die schreiben hier direkt, wer hat mich berührt? Also es ist legitim, dass wir diese Frage so genommen haben. Aber auch hier in der Übersetzung, wo es heißt, wer hat meine Kleider berührt, kommt dann unten die Frage, wer hat mich berührt, durch die Rückfrage der Jünger. Gell? Also wer hat mich berührt? Und ob Jesus in diesem Augenblick wirklich nicht wusste, in diesem Moment, wer ihn berührt hat, das sagt uns der Text nicht. Das wissen wir nicht. Es könnte sein, dass er es in dem Moment nicht gewusst hat. Vielleicht hat er es gewusst. Das kannst du so oder so interpretieren. Sicher, der Text sagt es uns nicht, okay? Aber sicher ist aber Folgendes. Nämlich, dass Jesus dann die Frage, wer hat mich berührt, stellt, aus einem ganz bestimmten Grund. Doch sowohl die Jünger als auch die Frau verstehen ihn völlig falsch. Die Jünger sagen, Jesus, du bist völlig umdrängt. Jeder hat dich berührt. Alle haben dich angerempelt. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Und die Jünger verstanden den Unterschied nicht zwischen einem beiläufigen Kontakt, einem Anrempeln mit Jesus und einer Berührung aus Glauben. Es ist ein großer Unterschied, ob man hier und da mal mit Jesus zusammenstößt oder ob man sich bewusst im Glauben nach ihm ausstreckt. Das ist ein großer Unterschied. Und das erlaubt mir bitte, das auch zu sagen. Man kann jeden Sonntag in Gottesdienst gehen und mit Jesus in Berührung kommen. Aber das ist nicht dasselbe, wie ihm aus Glauben nachzufolgen. Wie aus Glauben ihn zu berühren, ihn anzurühren und ihm nachzufolgen. Es gibt einen Unterschied. Jesus zu kennen und auch zum Beispiel in Gottesdienst zu gehen, das allein verändert nichts und das allein heilt auch nichts, sondern der Glaube, sich ganz ihm hinzugeben, sich ganz ihm auszustrecken. Es geht um Beziehung, es geht um Nachfolge. Ich glaube, in jeder Predigt sage ich das. Es geht um die Freundschaft mit Jesus. Es geht um das. Es gibt nichts Wichtigeres. Auch hier nicht. Es geht um unsere Beziehung zu ihm. Und auch die Frau, sie interpretiert die Frage von Jesus falsch. Hier steht sogar, sie zitterte vor Angst. Und ich habe mich gefragt, hey, die Frau hat gerade eben das Wunder ihres Lebens erlebt. Sie spürte, ich bin gesund. Sie wusste, was mit ihr geschehen war, steht hier. Und trotzdem zitterte sie jetzt hier vor Angst. Warum? Das zeigt noch mal mehr, welcher gesellschaftliche Druck da war. Das zeigt noch mal mehr, was sie hier eigentlich auf sich genommen hat, was sie hier riskiert hat und vor welchen Konsequenzen sie sich eigentlich gefürchtet hat. Sie wollte doch unentdeckt bleiben. Und jetzt macht Jesus das öffentlich. Warum? Und Jesus, er hat nicht gefragt, wer hat mich berührt, weil er zornig war. Natürlich nicht. Sondern weil er hier eine ganzheitliche Heilung wollte. Und der Weg zur ganzheitlichen Heilung, die Heilung der Krankheit, die war ja jetzt vorbei. Die war ja schon passiert. Ne? Das war ja, der sagen können, okay, gut, unser Geheimnis. Okay, ich rat's keinem. Aber er wollte eine ganzheitliche Heilung. Und diese Frau hätte doch im Nachhinein behaupten können, ja, ich bin geheilt worden, ich bin rein geworden. Das hätte sie behaupten können. Aber das war jetzt nicht so eine Krankheit, die du jetzt so leicht überprüfen konntest, wie ein gebrochener Arm. Vorher, nachher, das ist offen. Der Gelähmte, da war es deutlich, oder? Dass der geheilt war. Bei der Frau war es schwierig, das. Ihr versteht, wie ich meine, ja? Aber Jesus, er wollte es öffentlich machen. Sie hatte dieses Heilungswunder erlebt, aber vielleicht dachte sie ja auch, ja, die Heilung hat funktioniert, aber vielleicht stand mir diese Heilung gar nicht zu. Vielleicht habe ich durch diese Berührung den Segen, die Kraft, die Heilung sowas wie gestohlen. Versteht ihr? Vielleicht, das hat funktioniert, aber vielleicht wäre mir das ja gar nicht zugestanden. Und jetzt muss ich mich rechtfertigen. Und wenn Jesus nun hier antwortet, und eigentlich ist es ja eine Rechtfertigung, ja, hier steht, sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Also ich stelle mir vor, die erzählt, die rechtfertigt sich, ja, Jesus so und so. Das ist ja wie eine Rechtfertigung vor Angst. Und das, was Jesus hier antwortet, wenn er hier antwortet, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh in Frieden, du bist geheilt, dann schlägt er mit dieser Antwort sozusagen alle Fliegen mit einer Klappe. Er beantwortet damit alles, was für die Frau und was für alle Zuschauer jetzt wichtig war. Als erstes nennt er sie Tochter. Tochter. Ein Beziehungswort. Ein Beziehungswort. Und das sagt er zu einer Person, die isoliert war, die ausgeschlossen war, die geächtet war. Und wenn er sagt Tochter, dann gibt er dieser Person wieder einen Wert. Zum einen gibt er dieser Person wieder einen Wert vor Gott. Er sagt, du bist seine Tochter. Du bist ein Gotteskind. Du bist nicht, sie muss man vorstellen, alles, was für sie zu tun hatte, vielleicht mit Gott, verknüpfte sie vielleicht mit den Pharisäern, mit den Gottesdiensten, mit den Kirchen. Und da durfte sie nicht rein. Also sie hat sich mit Sicherheit auch von Gott ausgeschlossen gefühlt. Und er sagt ihr hier, Tochter, du bist Tochter Gottes, du bist ein Gotteskind. Und genauso auch, gibt er ihr auch gesellschaftlich wieder einen Wert. Er sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Heilung geschieht hier nicht aufgrund der Kleidung, natürlich nicht, sondern aufgrund des Glaubens. Es war nicht das Stück Stoff. Nicht mal die heiligen Quasten, nicht mal die, sondern es war Jesus, der heilt aufgrund ihres Glaubens. Und auch hier heilt Jesus aufgrund des Glaubens. Er heilt nicht aufgrund seines Mitgefühls, aufgrund seines Mitleids, aufgrund der Not halt an für sich, der man begegnen muss, sondern er heilt aufgrund des Glaubens. Und dann sagt er ihr, geh hin in Frieden, geh in Frieden. Frieden. Frieden, den hat sie jahrelang nicht mehr gehabt. Wusstest du überhaupt noch, was Frieden ist? Nach der Tortur 12 Jahre lang? Geh in Frieden. Er gibt ihr wieder Ruhe. Die Begegnung mit Jesus, sie verändert einfach alles. Und wenn er sagt, du bist geheilt, dann heißt es, du bist ganzheitlich geheilt. Sowohl körperlich, die Krankheit ist weg, aber genauso heilt er sie hier auch gesellschaftlich und sozial. Die Frau wusste, dass sie geheilt war. Jesus rief die Frau aber öffentlich heraus, damit auch alle anderen wussten, dass sie geheilt ist. Das war der springende Punkt. Und damit rehabilitierte er sie auch gesellschaftlich. So, und zu guter Letzt, Jesus stellt auch die Frage und macht es öffentlich, damit alle Anwesenden im Glauben gestärkt werden. Und so natürlich auch Jairus, deren Seite wir ja auch nicht vergessen dürfen, der steht da ja auch noch mit dabei, der in dieser Situation unbedingt Ermutigung brauchte. Ich stelle mir das so vor, vermutlich das, was hier passiert, wo sich alle freuen, vermutlich war das für Jairus nicht nur schön, vermutlich war das für ihn eine ganz schöne Quälerei, weil für ihn, für seine Tochter tickte die Uhr. Er kam in Panik, er suchte den Heiler so schnell wie möglich und jetzt kommt das auch noch, jetzt kommt das auch noch, jetzt kommt das auch noch. Und geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir denken, jetzt ist Jesus gerade beschäftigt mit sich um andere zu kümmern und ich stehe vielleicht ganz hinten in der Schlange und vielleicht ist dann irgendwann zu spät. Aber ich verspreche dir, Jesus hat direkt Zeit für dich, auch heute, morgen. Und Jesus, er sagt ihm, Moment, und dann passiert genau das Schlimme. Genau zu diesem Zeitpunkt erreicht ihn die Nachricht, dass seine Tochter gestorben ist. Und jetzt sagt ihm Jesus, hab keine Angst, glaube nur. Hab keine Angst, glaube nur. Er könnte hier auch sagen, man könnte es übersetzen mit, vertraue mir trotz deiner Angst. Weil wenn Jairus keine Angst gehabt hätte, dann hätte er ihm nicht sagen müssen, hab keine Angst, oder? Und wenn er sagt, hab keine Angst, glaube nur, heißt es nicht, du darfst keine Angst haben. Das heißt, vertraue ihm trotz deiner Angst. Vertraue ihm trotz deiner Angst. Die Nachricht hat ihn schockiert. Und wir haben heute Morgen gesungen, Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir. Und das ist doch der springende Punkt. Schon wieder einer. Vertrauen wir Jesus. Gehören wir Jesus. Gehören wir ihm. Beziehung. Nachfolge. Vielen Menschen ist bekannt, wer Jesus ist. Doch durch dieses Wissen wird sich im Leben nichts verändern. Allein der Glaube an Jesus rettet und setzt Gottes heilende Kraft frei. Ich habe es gesagt, die blutflüssige Frau und auch Jairus, sie riskierten alles. Und Jesus, er betont und ehrt deutlich ihren Glauben. Der Glaube, dass Jesus mächtiger ist als Krankheit, als Sünde und als alle Umstände. Ein Glaube, der sich aufmacht, der dran bleibt und der letztendlich durchbricht. Und wo hast du vielleicht auch schon seit vielen Jahren aufgegeben? Wo hast du keine Hoffnung mehr? Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, Anna hat so stark darüber gepredigt, sollte Gott irgendetwas unmöglich sein? Sollte ihm irgendetwas unmöglich sein? Rhetorische Frage habe ich gelernt. Die Antwort ist, kann nur sein, nein. Ihm ist nichts unmöglich, auch nicht in deinem Leben. Und wir haben heute Morgen auch vor dem Gottesdienst schon eine starke Gebetszeit gehabt. Und mir ist das heute Morgen auch nochmal wichtig geworden. Wir predigen hier ja nicht, damit wir alte Geschichten miteinander uns angucken, die unser Herz erwärmen und denken, oh, wie schön das damals war. Sondern wir predigen, weil wir daran glauben, dass Jesus derselbe ist, auch noch heute. Und Jesus ist heute Morgen hier und er kann auch heute Morgen genauso heilen, auch deine Situation, wo du vielleicht schon seit vielen Jahren aufgegeben hast. Amen.